Ich stehe dazu, weil ich eben der Meinung bin, dass wir irgendwann Rechenschaft ablegen müssen über das, was wir hier im Leben erhalten haben und gegeben haben.
Mal grob gesagt, hier ist der neueste Podcast mit Wolfgang Grupp, dem langjährigen Eigentümer von Trigema. Im Gespräch mit Reinhold Böhmer, dem Chefredakteur des Umweltnachrichtenportals Greenspotting und ehemaligen Ressortleiter der Wirtschaftswoche, sagt der bekannte Unternehmer seine Meinung zu den spannendsten aktuellen Themen. Ungefiltert, unzensiert, auf den Punkt.
Hallo Herr Grupp.
Einen schönen guten Tag, Herr Böhmer.
Herr Grupp, der Anlass für unser heutiges Gespräch dürfte ein eher trauriger sein für viele Menschen. Es ist der Tod von Papst Franziskus, der am Montag, den 21. April um 7.35 Uhr gestorben ist, an einem Schlaganfall, von dem er sich offenbar dann nicht mehr erholen konnte. Wie haben Sie reagiert, als Sie vom Tod des Papstes erfahren haben?
Gut, für mich war das zu erwarten, weil man hat ja schon lange vorher gesehen, dass der Papst, ich sag mal, sehr schwach war und man musste damit rechnen. Er war 88 Jahre alt und für mich ist das eine Automation gewesen, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass wir uns von diesem Papst in Kürze irgendwann verabschieden müssen.
Hatten Sie irgendeine persönliche Beziehung zum Papst, zu dem jetzigen, der verstorben ist?
Wenn Sie mich so fragen, selbstverständlich. Ich durfte ihm ja 2018, war ich mit meiner Familie in Rom und da durfte ich ihm persönlich und auch meine Frau und meine Kinder die Hand schütteln. Wir hatten eine Privataudienz und das war für mich natürlich was ganz Besonderes als Katholik, dass ich dem Oberhaupt der katholischen Kirche sozusagen persönlich bei einer Audienz die Hand schütteln durfte. Und da habe ich auch erlebt, wie der Papst sehr nett war und sehr normal war und sozusagen ganz anders, als man sich vielleicht ein Oberhaupt der Kirche vorstellt. Er war normal, er sprach, man konnte mit ihm sprechen und ich habe ja heute noch die Fotos als Erinnerung.
Papst Franziskus hat in seinem Testament geschrieben, und ich zitiere jetzt mal: Der Herr möge denen, die mich geliebt haben und weiterhin für mich beten, den verdienten Lohn geben. Fühlen Sie sich davon angesprochen, wenn der Papst so etwas über Menschen sagt, von denen er glaubt, dass sie zu ihm gehalten haben?
Gut, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich zu ihm gehalten habe. Ich war ja nicht in Rom. Aber ich sag mal, der Papst ist das Oberhaupt der katholischen Kirche gewesen. Und ich habe das dem Papst natürlich auch dadurch, dass ich ihn persönlich kennenlernen durfte, gekannt und habe das Oberhaupt als Oberhaupt respektiert und geschätzt. Und mehr kann ich dazu nicht sagen, aber es war für mich das Oberhaupt der katholischen Kirche.
Bei aller Trauer, ich finde, wir sollten diese Gelegenheit nutzen, mal über diesen Tod des Papstes hinauszugucken und uns mit sehr spannenden Fragen beschäftigen, die den katholischen Glauben, die katholische Kirche betreffen. Und das sind Fragen wie: Sind Figuren wie der Papst eigentlich noch zeitgemäß? Sind die von ihm vertretenen Meinungen zeitgemäß? Ja, ist Glauben überhaupt zeitgemäß? Und da glaube ich, sind doch Sie jemand, der den katholischen Glauben sehr stark praktiziert, doch schon jemand, der dazu Auskunft geben kann. Was bringt Ihnen denn, Ihnen persönlich, der gelebte Glauben? Oder was heißt für Sie denn gelebter Glauben, was man so von Ihnen hört?
Also das heißt, ich bin katholisch geboren worden, ich bin getauft worden und würde nie auf die Idee kommen, mal zu konvertieren oder sonst etwas. Ich sag mal, ich stehe dazu und ich bin auch der Meinung, dass wir als Katholik oder auch als Mensch irgendwann eine Rechenschaft abgeben müssen über das, was wir im Leben getan haben oder gemacht haben. Ich hatte sicherlich bis jetzt kein schlechtes Dasein auf dieser Welt. Ich hatte keine Riesenprobleme oder sonst etwas und muss dafür aber auch entsprechend Rechenschaft ablegen, dass ich auch gegenüber meinen Mitmenschen entsprechend mich verhalten habe. Das ist meine Meinung und damit lebe ich. Und deshalb ist es klar, dass ich nicht nur egoistisch handeln kann, sondern dass ich auch Rücksicht nehmen muss auf meine Mitmenschen, auf Schwächere. Und so wie der Papst das ja auch vorgelebt hat und gesagt hat, er hat sich auch für die Schwachen der Gesellschaft eingesetzt. Es gibt ja viele Mitmenschen, die ein wesentlich schwierigeres Leben haben und die arm geboren sind, Probleme geboren sind und alles. Das ist an mir bis jetzt vorbeigegangen und dafür bin ich diesen Schwächeren gegenüber verpflichtet, so wie der Papst das auch gesagt hat.
Aber ich würde noch mal gern in Ihren Alltag einsteigen. Was heißt es für Sie, katholisch zu sein im Alltag? Der durchschnittliche deutsche Katholik geht zu Weihnachten in die Kirche, zu Ostern, er schickt die Kinder zur Kommunion und zur Firmung und zahlt Kirchensteuer und das war's dann. Was ist bei Ihnen anders? Was machen Sie anders jeden Tag?
Gut, das habe ich ja indirekt schon, als ich mein Haus gebaut habe, habe ich das ja irgendwo dargelegt, öffentlich dargelegt, indem ich mir eine Hauskapelle zugelegt habe, weil das aus meiner Internatszeit habe ich das irgendwo nicht richtig gefunden. Da mussten wir 6-mal in der Woche in die Kirche. Am Sonntag in den Dom in St. Blasien bei den Jesuiten und 5-mal unter der Woche in die Hauskapelle im Internat, im Kolleg St. Blasien. Und dann hat man über diese Kirche immer geschimpft. Man hat gesagt, ach blöd, jetzt muss ich wieder in die Hauskapelle, in die Messe und man hätte lieber länger geschlafen. Und dann irgendwann habe ich mich gefragt, ob das richtig ist, was der über uns ist, darüber nachdenkt, dass wir über ihn schimpfen, wenn wir in die Hauskapelle sozusagen müssen. Aber gleichzeitig, wenn wir eine Klassenarbeit geschrieben haben und hatten Angst davon, dann sind wir in die Hauskapelle gesprungen und haben ein Stoßgebet losgelassen und haben gebetet, dass die Arbeit vielleicht besser ausfällt, als man sich vorbereitet hat und dass sie nicht so schlecht ausfällt. Immer wenn man etwas gewollt hat, dann hat man um Gott um Hilfe gebeten. Und wenn man nichts gewollt hat, dann war Gott lästig. Und dann habe ich mir mal gesagt, wenn ich Gott wäre, dann würde ich diese Leute mal richtig vor die Brust nehmen und sagen, wenn ihr was wollt, dann bin ich recht und wenn ihr nichts wollt, dann bin ich nichts wert. Das kann es nicht sein. Und dann habe ich mir gesagt, ich werde mir ein Haus, wenn ich es mal erlauben kann, ein Haus bauen mit einer Hauskapelle. Und da gehe ich auch heute noch, jeden Morgen, wenn ich zu Hause bin, bin ich ganz kurz in der Hauskapelle. Und bitte darum, dass ich auch sozusagen in mich gehe und sage, ich habe die Verantwortung und ich bitte darum, dass ich die Verantwortung auch korrekt übernehmen kann oder übernehme, auch für meine Mitmenschen und so weiter und dass ich meiner Aufgabe gerecht werde.
Und was bringt es Ihnen persönlich, wenn Sie da jeden Morgen kurz... Knien Sie da nieder oder wie muss ich mir das vorstellen?
Da knie ich nieder, da bin ich kurz, ich besinne kurz und will einfach, dass auch wenn man ein positives Leben bisher hatte oder Erfolg hatte, dass einem das nicht zu Kopf steigt und man sagt, mir, ich bin autark, mir kann keiner was, dass ich sage, auch in einer positiven, mit einem positiven Leben muss ich wissen, dass ich nicht
dass man nicht überdreht.
Zu selbstherrlich werde, sondern dass ich immer noch demütig bin und weiß, dass ich auch mit, je besser es mir geht, eine Verpflichtung gegenüber meinen Mitmenschen habe, so wie auch Papst Franziskus das immer gesagt hat.
Würden Sie sagen, dass Sie Charaktereigenschaften besitzen oder Verhaltensweisen, die Sie aufgrund Ihres christlichen Glaubens haben, aus der Bibel oder von irgendwo anders her, aus dem kirchlichen Bereich?
Also ich würde nicht sagen, dass ich das aus der Bibel habe oder nicht, sondern von meiner Erziehung. Ich sag mal, ich bin katholisch erzogen worden. Da war meine Mutter sehr stark dahinter, dass das so war. Und das ist die Jugend gewesen. Und ich war im Internat, im Jesuiteninternat in St. Blasien. Und da war man, wie gesagt, auch sechsmal in der Woche in der Kirche, in der Kapelle. Und da ist man so erzogen worden, dass man auch eine gewisse Verpflichtung hat gegenüber dem Nächsten. Und aus dieser Erziehung habe ich sicher vieles, weil was andere vielleicht, die anders erzogen worden sind, nicht haben.
Wie weit geht das in der Praxis? Gehen Sie zur Beichte?
Zur Beichte gehe ich nicht mehr, aber ich gehe zur Heiligen Kommunion ohne Beichte, weil irgendwann habe ich mir auch gefragt, ob die Beichte an für sich das Richtige ist. Aber indirekt gehe ich in mich und weiß, und dass ich gewisse Dinge eben nicht machen darf, die normal.
Also Sie beichten praktisch sich selbst gegenüber oder Gott gegenüber?
Ich möchte mal so sagen, wenn ich etwas getan hätte, was dem anderen geschadet hat, dann wäre das für mich unangenehm. Dann müsste ich das korrigieren oder sonst etwas. Und das brauche ich jetzt nicht in einer Beichte, oder wenn ich sage, ich hätte jemand angelogen oder sonst was, da brauche ich das heute nicht beichten, sondern dass, wenn ich den angelogen habe, dann hätte ich die Größe, ihn anzurufen und zu sagen, was ich Ihnen gestern gesagt habe, das war nicht wahr. Und deshalb würde ich nie jemand anlügen oder sonst was, um mich in einen Vorteil hineinzusetzen. Das gäbe es heute nicht mehr. Als Kind oder als Jugendlicher hat man das vielleicht mal gemacht, weil man Angst vor einer Strafe hatte. Aber das ist ja längst vorbei. Und deshalb gibt es bei mir keine Lüge oder ein bewusstes Betrügen eines anderen.
Wir kommen zu einem ganz heiklen Punkt in der heutigen Debatte zur Kirchenmitgliedschaft, nämlich die Kirchensteuer. Kirchensteuer heißt in Deutschland, dass man in Bayern und Baden-Württemberg 8% bezogen auf die Lohnsteuer an die Kirche abführen muss, was der Staat ja macht. Oder in anderen Bundesländern sind es 9%. Zahlen Sie voll Kirchensteuer auf das Einkommen, das Sie haben?
Das ist für mich selbstverständlich. Das war immer so. Und ich würde mich schämen, wenn ich aus Geldgründen oder aus Gier, noch mehr Geld haben zu wollen, aus der Kirche austreten würde.
Ich frage natürlich deshalb, weil genau die Kirchensteuer für sehr viele Menschen in Deutschland ein Grund ist, aus der Kirche auszutreten. Und welches Problem das mittlerweile ist, zeigen die Zahlen. Die katholische Kirche hat seit 1990 bis heute etwa 8 Millionen Mitglieder verloren. Von 28 Millionen auf 20 Millionen etwa. Das ist doch schon eine Hausnummer. Was sagen Sie dazu?
Ja gut, das käme für mich nicht in Frage, dass ich aus Geldgründen oder aus Steuergründen aus der Kirche austreten würde. Das ist immer so gewesen. Die bezahle ich, und das tue ich gerne, weil ich auch die Kirche. Ich bin ein gläubiger Mensch, und die Kirche tut ja viel, dass vielleicht auch manches nicht so einfacher ist. Und sie ist auch da, es ist auch interessant, dass viele, die aus der Kirche austreten, ich sag mal, wollen aber dann beerdigt werden von der Kirche. Das würde ich jetzt als Kirche dann ablehnen, ja. Aber das macht ja die Kirche, und das ist ja irgendwo, spricht das dafür, dass man am Schluss irgendwo, die Kirche hat ihre Berechtigung, die braucht einen, die braucht man, man steht dazu, und ich stehe zu meinem Glauben. Ich bin nun mal katholisch erzogen und ich bleibe dabei, und ich kann jetzt nicht sagen, dass die Protestanten anders sind oder schlechter sind. Ich bin eben katholisch und dabei bleibe ich, und dazu stehe ich.
Aber die Zahlen, die ich gerade genannt habe, die beinhalten eine klare Botschaft, nämlich dass die Mitglieder der christlichen Kirchen in Deutschland mittlerweile in einer Minderheit sind. Die Mehrheit ist nicht mehr in der Kirche, in der katholischen oder in der evangelischen. Und da würde mich schon interessieren, wie Sie sich denn da mittlerweile fühlen, so als gewissermaßen Exot unter Gottlosen.
Also ich habe mich nie als Exot gefühlt. Ich spüre natürlich auch, dass im Verhältnis vor 20 Jahren die Kirchen am Sonntag voller waren als heute. Aber deshalb fühle ich mich nicht als Exot. Ich stehe dazu und gehe selbstverständlich gerne noch jeden Morgen in die Hauskapelle. Das mache ich ja freiwillig, weil ich eben der Meinung bin, dass wir irgendwann Rechenschaft ablegen müssen über das, was wir hier im Leben erhalten haben und gegeben haben.
Ein wichtiger Grund für die Austritte ist ja nicht nur die Kirchensteuer, sondern sind diese unglaublich vielen, weltweit Hunderttausenden, in Deutschland zigtausenden Fälle von Missbrauch, die Priester oder katholische Amtsträger an Jugendlichen begangen haben. Wäre das nicht für Sie ein Grund zu sagen, Leute, das geht nicht, ich demonstriere mit meinem Austritt, dass ich das nicht akzeptieren kann?
Also ich sag mal, das Leben besteht daraus, dass viele einen Fehler machen. Aber das geht mich nichts an. Das muss derjenige, der den Fehler macht, der muss das entsprechend vertreten oder muss das wissen. Aber ich bin nicht der Richter, der jetzt überall, über alle richtet.
Ja, aber die Kirche hat ja auch viel vertuscht. Sie hat ja jetzt nicht unbedingt viel aktiv zur Aufklärung
beigetragen. Ja gut, also das ist für mich aber ganz normal. Denn wenn ich sage, ich habe ein Problem mit in der Firma, dann ist die Frage, ob ich das alles öffentlich machen muss und ob ich das alles publik mache, dass ich jetzt einen gravierenden Fehler, der in meiner Firma passiert ist, das ist die Frage, ob ich den jetzt in die Öffentlichkeit posaune oder ob ich das so zurückhalte und sage, ich schütze meinen Mitarbeiter, der hat den Fehler gemacht, aber das muss jetzt nicht die Öffentlichkeit wissen. Also das ist selbstverständlich, dass das nicht hinausposaunt wird, weil das ja dann gegen, auch wenn ich jetzt sage, bei Trigema ist irgendetwas passiert, was nicht in Ordnung ist, ich sag mal, dann muss ich das nicht öffentlich machen, das würde ja dann auch dem Image von Trigema vielleicht schädigen.
Okay, gut. Letztes Hauptargument für den christlichen Glauben und die Mitglied in der Kirche ist ja, dass die Christen von sich behaupten, sie würden Nächstenliebe und Menschlichkeit auf ihre Fahnen schreiben. Sie sind diejenigen, die das Ganze eigentlich erfunden haben und dafür stehen. In Wirklichkeit ist aber Nächstenliebe und Menschlichkeit schon viel älter. Zum Beispiel Konfuzius, der chinesische Gelehrte, hat Menschlichkeit und Nächstenliebe zu den 5 Kardinaltugenden gezählt und das schon 500 Jahre vor Christus. Ist es denn nicht eine Anmaßung der Kirche zu behaupten, wir sind die eigentlichen Vertreter von Nächstenliebe, oder ist das nicht eher was, was man auch praktizieren kann ohne Kirche, ohne Glauben?
Selbstverständlich kann man das, die Werte, die die Kirche nach außen vertritt, die kann man auch ohne Kirche vertreten. Ich sag mal, das ist das, so wie ich ja auch behaupte, ich garantiere die Arbeitsplätze in der Textilbranche. Ja, da gibt's noch andere, die das vielleicht auch machen, aber ich sage es halt laut und demonstriere das und ich sag mal, dass die Kirche das nun sagt, auch wenn es früher auch andere gesagt haben, aber ich bin nach wie vor der Meinung, wir brauchen irgendwo die Kirche, weil die Kirche noch ein bisschen Werte vertritt und gewissen Anstand vertritt und vielleicht auch für viele noch ein Hort der Zuflucht ist. Und das ist ganz wichtig, dass vor allem, wenn es Leuten schlecht geht oder sonst wo, dann stellt man ja irgendwo fest, dass sie dann eher wieder an Gott zurückdenken oder die Kirche aufsuchen. Und deshalb sage ich, es ist ganz wichtig, denn Atheisten als Atheist zu leben und gar nichts zu glauben, das wäre, glaube ich, für eine Gemeinschaft nicht ganz einfach.
Wobei ich selbst persönlich nicht religiös bin und ich mich aber trotzdem der Mitmenschlichkeit und der Nächstenliebe verpflichtet fühle. Und ich glaube, da sind wir uns ja einig. Also eigentlich braucht es ja nicht unbedingt ein höheres Wesen, um menschlich und um Nächstenliebe praktizieren zu können. Da sind wir uns einig.
Das sind wir uns einig. Das gibt's überall, aber die Kirche hat schon ab und zu ist sie wichtig, weil es eben nicht so viele gibt, die sich dann an Dinge halten würden, die die Kirche vielleicht öffentlich sagt.
Das ist ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich.